Moin, Lena.
Moin, Marie. Folgende These habe ich dir mitgebracht, bevor wir über das reden, was am Wochenende passiert ist. Und ich möchte wahrlich nicht drüber sprechen, aber wir müssen ja. These: Fußballromantik ist gleich Kapitalismuskritik. Lass sacken. Dauert einen Moment. Habe ich lange drüber nachgedacht.
Krasses Ding einfach so zu droppen. Es gab keine Vorbesprechung.
Ja, du darfst auch kurz drüber nachdenken. In der Zeit gebe ich Kontext, woher ich damit komme. Ich habe einen anderen Podcast gehört, und zwar Sport Inside von der Sportschau. Die behandeln so sportallgemeine Themen, aber aus so einem Winkel, der so ein bisschen mehr gesellschaftskritisch, manchmal auch politisch ist, also so Background-Sachen. Und das ist wirklich breit gefächert, also was die Sportarten angeht, von Missbrauchsskandalen im Nachwuchsfußball bis hin zu Tierquälerei im Pferdesport. Die beleuchten da ganz viele Themen, die rund um den Sport eben passieren. Und da ging es jetzt vor kurzem auch um die ganze Eventisierung rund um auch die WM, die halt ansteht. Und da hat einer der Reporter, der sich selbst als Fußballromantiker bezeichnen würde, die These aufgemacht, dass er irgendwann festgestellt hat, Learning, das wir auch haben, der Fußball war schon immer politisch, wird es immer sein. Jeder, der das leugnet, hat irgendwie die Augen nicht ganz aufgemacht, weil das ganze Leben ist politisch, meine Freunde, ob ihr es wisst oder nicht. Und dann hat er festgestellt, dass vor allem Fußball romantisch zu denken, also idealistisch, dieses Ding von irgendwie, je weniger Event-Charakter der Fußball hat und je weniger Geld da auch drin steckt, umso romantischer ist die Vorstellung davon, am Platz zu stehen, Fan zu sein, dass das Ganze in irgendeiner Weise auch Kapitalismuskritik ist. Und ich bin da total hängen geblieben und würde, nachdem ich länger drüber nachgedacht habe, sagen, ja, gehe ich mit, glaube ich. Du hast jetzt nur kurz drüber nachdenken dürfen, aber würdest du auch mitgehen?
Der erste Reflex auf die Frage war, dass ich mir dachte, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, einfach weil der Fußball ja so eine riesige, krasse kapitalistische Maschinerie ist. Aber Nach deiner Erklärung sind mir sofort ein paar Beispiele eingefallen, wo ich auch mitgehen würde. Wenn du den klassischen Fußballfan fragst, dann würde der ja nicht sagen, boah, wir brauchen immer mehr Logen in den Stadien und immer mehr Sitzplätze, sondern die meisten würden dir sagen, ja, lass mal richtig viele Steher machen und die alle für unter einem Zwanni halt rausgeben. Und das, wenn es geht, noch für immer. Günstige Tickets, viele Stehplätze, möglichst viele Leute, die da irgendwie reinkommen. So, wir brauchen nicht diesen ganzen teuren Kladderadatsch. So, und das spricht ja auch irgendwo dafür. Und wie du schon meintest, sowas wie Halbzeitshows und so, dass man das boykottiert, das ja auf jeden Fall. Aber das mit den Tickets ist mir sofort in den Kopf gekommen. Dass du ja gar kein, du würdest niemals einen wirklich echten Fußballfan sagen hören, ja, lass mal nochmal 5 Logen bauen statt noch einer Stehtribüne oder so.
Das ist ja der finale Auswuchs des Kapitalismus, dass halt profitorientiert gearbeitet wird und das in einem Vereinssport. Und das haben wir ja vor allem mit der Ausgliederung der Profiabteilungen. Da nehmen wir jetzt mal die ganzen Werkself-Clubs raus, die schon von Anfang an angegliedert waren an ein kapitalistisches Unternehmen und auch wirtschaftlich geprägt sind in ihrer Entstehung und deshalb für fußballromantische Fans gar nicht in Frage kommen. Aber da sprichst du einen Punkt an, der mir halt auch sofort eingefallen ist bei dem Thema.
Ja, und es gibt eigentlich noch viel, viel mehr, worüber man reden kann. Sowas wie, dass die Fans dafür sind, dass die Stadionnamen so bleiben, wie sie im Original waren und dass man die nicht an irgendeinen Sponsor verkauft. So allgemein das ganze Sponsorenproblem, was die Fans meistens haben. Dass wir auch in den Trikots nicht so zu plakatiert sind, wie beispielsweise in anderen Sportarten. Beim Eishockey erkennst du ja manchmal schwer den Verein, so viel wie die da aufs Trikot hauen und so. Also ja, ich glaube, weil so ein Kernding vom Fußballfan sein ist, dass es ein Volkssport schon immer war und man ja auch immer damit argumentiert, dass es muss erreichbar sein für jeden. Und wir hatten auch schon oft darüber gesprochen, dass Fußball ja auch so als Jugendsport so gut funktioniert, weil eben die Eintrittsschwelle sehr gering ist. Du brauchst nicht großartig viel Geld oder Ausrüstung oder Vorwissen, um in einem Fußballverein als jetzt Kind oder Jugendlicher zu spielen. So, da musst du jetzt nicht dir eine komplette Tennisausrüstung oder sonst was holen. Das geht eigentlich relativ ohne Großvorbereitung. Und ich glaube, das macht den Fußball so nahbar und das ist dieser Kern, den man beibehalten will.
Ja, und den auch wir ja hier immer hochhalten. Deshalb willkommen nicht nur zu eurem Lieblingsfußballromantik-Podcast, sondern zu eurem kapitalismuskritischen Podcast an dieser Stelle. Und wir machen, glaube ich, da thematisch einfach direkt weiter, denn die InnenministerInnenkonferenz, über die wir ja schon berichtet hatten, hat mittlerweile ihre Beschlüsse auch schriftlich veröffentlicht. Da wollten wir noch mal kurz drauf eingehen.
Yes, genau. Wir hatten euch ja schon darüber informiert, dass die Beschlüsse ein bisschen abgeweicht sind von dem, was im Original erstmal erwartet worden ist und dass sich vieles nach hinten verschoben hat. Aber das, was offiziell jetzt besprochen und beschlossen wurde, das steht jetzt schwarz auf weiß.
Ja, viele der Themen, die vorher ja besprochen worden sind, als es hieß, die Innenministerkonferenz findet statt, die sind unter diesem Tagesordnungspunkt 22, in Anführungsstrichen Fußball, gar nicht aufgetaucht, sondern es gibt nur drei wirkliche Beschlusspunkte. Und der erste heißt zusammengefasst sowas wie, Fußball ist meist friedlich, wir erkennen die Statistiken an. Und das war ja das Minimum, was Fußballfans gefordert hatten. Das war jetzt wirklich nicht schwer, wobei ich diesen Absatz auch ein bisschen in Frage stellen würde, weil das halt so ein Disclaimer ist von Stadionsicherheit, Sicherheit in Stadien, Umfeld, bliblablub, mit Zusammenarbeit zwischen Verbänden, Vereinen und Sicherheitsbehörden, behördlichen Stellen vor Ort und so. Da wird halt wieder so ein bisschen dieses Ding aufgemacht von, ja, wir sehen die Statistik, aber die ist ja auch nur so, weil wir so viele Maßnahmen ergreifen. Da würde ich nochmal ein Fragezeichen bei der Kausalität machen, aber soweit der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann schon wieder ein bisschen relevanter, auch für Maßnahmen, denn da wird quasi festgehalten, dass Handlungsbedarf durch in Anführungsstrichen Störer besteht. Das heißt, übersetzt würde ich einfach mal sagen, dass sie zu dem Thema Einzelpersonen, die sich falsch verhalten, wieder ein größeres Ding aufmachen und so ein bisschen aber sich den Schuh anziehen von, ja, aber das machen wir ja alles nur, weil wir ja auch eure Fankultur beschützen wollen. Denn es steht quasi in dem Absatz mit drin, dass diese einzelnen Personen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden, auch eine Gefahr für die friedliche Fankultur darstellen. Da ist dann, glaube ich, nochmal anzumerken, dass ich glaube, der Begriff Fankultur dort anders gesehen wird als jetzt bei uns. Also ich würde mal für uns beide sprechen, Marie, für uns gehört zur Fankultur auch Pyrotechnik in sicherer Form, right?
Ja, und ich würde behaupten, dass wir ganz andere Vorstellungen von Fankultur haben als die insgesamt und dass man froh sein kann, dass die jetzt überhaupt mal lesen gelernt haben und was mit der Statistik anfangen können, zumindest laut dem Statement.
Ja, und sie haben auch schreiben gelernt, denn es gibt einen kompletten Sachstandsbericht zu Punkt 3. Der befasst sich nämlich mit dem Thema Stadionverbote und Sicherheitspersonal, wo festgehalten wird, dass da Maßnahmen ergriffen worden sind, die total hilfreich waren und auch weitergeführt werden sollten. Aber dieser Sachstandsbericht, der ist geheim. Den kannst du gar nicht lesen, auf den da verwiesen wird. Das heißt, die richtigen Kerninhalte Wow. dessen, was unter diesem Punkt zusammengefasst wird, die kannst du gar nicht als Normalsterblicher, sage ich jetzt mal, irgendwo finden.
Da sind wir wieder beim Punkt Transparenz, den wir uns so oft wünschen, dem einfach nicht nachgegeben wird, der wahrscheinlich niemals so stattfinden wird. Das ist auch ein guter Punkt zum Thema Kapitalismuskritik. So die meisten Fußballfans oder auch wir wollen ja immer wieder den Dialog, die Deliberation vor allem anderen und auch Gespräche auf Augenhöhe. Das ist eigentlich auch voll gegen alles, für das Kapitalismus und Marketing steht. Dass man nicht zusammen Entscheidungen trifft, so dass alles transparent gestaltet wird, schließt sich der Kreis wieder.
Absolut. Der Kreis schließt sich auch, wenn wir das Thema zumachen und einen Schritt weitergehen, nämlich in das aktuelle Tagesgeschäft des Profifußballs. Denn bei Fortuna Düsseldorf hat sich auch ein Kreis geschlossen, und zwar der von Alofs.
Ja, Alofs ist vorbei. Der hat jetzt schon Winterpause und nichts mehr zu tun. Mislintat übernimmt dort. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie sehr dein Überblick über die zweite da ist. Ich habe ab und zu mal reingelinst, aber so die Tabelle in Gänze, ich habe da eher mehr für Schalke mitgefiebert, untenrum nicht so sehr reingeguckt. Und mir ist jetzt erst durch die ganzen Meldungen aufgefallen, dass Düsseldorf 17. ist.
Ach so, das wusstest du gar nicht. Ja gut, nee. Soweit war ich schon. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass die Go-To-Maßnahme bei der Fortuna ist, dass wir Alofs entlassen, sondern eher, dass wir Markus Anfang loswerden.
Ja, das wäre auch ein logischer Punkt gewesen, das zu machen. Man muss aber auch sagen, zu der tabellarischen Platzierung, also die haben 14 Punkte, Dynamo auf dem 18. hat 13 und der 10. Preußen Münster hat halt 19 Punkte. Also das sind halt zwei Spiele Unterschied. Das ist ein bisschen ähnlich gestaucht wie in Liga 1, nur dass wir da nicht auf dem 18. jemanden haben, der so abgeschlagen ist. Deswegen vielleicht noch nicht ganz so dramatisch. Da könnte noch eine Wende geschafft werden, aber ob Mislintat der Richtige dafür ist, weiß ich noch nicht.
Vielleicht kann er in der Winterpause jetzt ein bisschen was regeln. Ich kann halt irgendwie nicht so gut beurteilen, ob Alof sich da ordentlich was hat zu Schulden kommen lassen, auch irgendwie was den Kader angeht oder die ganze Planung der Saison. Dafür stecke ich nicht tief genug drin. Aber ich glaube, die Sachen, die ich von Markus Anfang mal wieder mitbekommen habe, hätten für mich auch gereicht, um zu sagen, ey, bei dem Tabellenplatz und den wirklich schwierigen Aussagen zur Verharmlosung von Rassismus, da können wir eigentlich auch auf dich verzichten.
Ich meine, wie lang ist Anfang jetzt da? Er ist ja wirklich noch nicht lange bei der Fortuna. Deswegen, ich glaube, das können die damit nicht verargumentieren, dass sie ihn nach 2 Monaten oder so kicken. Aber ich habe jetzt gerade gar nicht vor Augen, wie lange er da ist.
Nee, ich auch
Muss
nicht.
ich
Aber für
zugeben.
mich gibt es immer genug Gründe, Markus Anfang zu kicken. Aber da habe ich auch eine kleine Brille auf, würde ich sagen. Gut, gehen wir in die erste Bundesliga. Ich weiß nicht, ob da noch so viele Leute eine Brille auf hatten oder ob die bei der Nacktkontrolle auch mit runter musste. Volle Soli mit allen, die sich dem unterziehen mussten oder zumindest den Schritt gehen mussten, das zu verweigern, dass das überhaupt Thema wurde. Denn beim sogenannten Rhein-Derby hat sich die Polizei in Leverkusen mal wieder gedacht, Fans, unser Feindbild. Das heißt, einige KölnerInnen, die angereist sind zum Spiel, sind dann auch prompt wieder abgereist. Und das ist in meinen Augen die einzig richtige Reaktion auf so eine absurde Forderung wie eine Nacktkontrolle am Stadion. Nur damit du Einlass zu einer Großveranstaltung kriegst. Stell mal vor, das würden die mit Leuten bei einem Konzert machen.
Ja, und auch noch so shady dich nebenan in so einen Container bitten und sagen, ja, jetzt bis auf die Unterhose so alles aus.
Ich
So,
finde
wer
es so
würde das
wild,
denn
weil
mitmachen?
es ist ja nicht das erste Mal, dass wir in und um Leverkusen und Heimspiele dort solche Berichte hören. Ich habe jetzt gerade noch wieder auf Blue Sky einen Post gelesen von einer Mainzerin, die erzählt hat, dass sie sogar noch minderjährig war bei einem Auswärtsspiel in Leverkusen, als sie zu einer Nacktkontrolle musste.
Boah, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist so menschenunwürdig, sich komplett ausziehen zu müssen. Stellt euch das mal vor, man hat ja eine Handvoll Situationen, wo einem das vielleicht im Leben passiert, sagen wir mal im medizinischen Kontext oder so. Und ich kann nur für mich sprechen, mir ist das dort schon giga unangenehm. So, weil das ist mein Körper, meine Autorität. So, ich möchte entscheiden, wem ich das zeige und was davon. Und das dann der Polizei gegenüber in so einer Kontrolle, nur um in ein Fußballstadion zu dürfen und auch noch unter Generalverdacht stehen, machen zu müssen. Nee, ich würde das auch verweigern. Ich kann da jeden Kölner verstehen, der gegangen ist, und auch Shoutout an die aktive Fanszene von Leverkusen, dass die dann auch
Yes.
teilweise das Stadion verlassen haben in
Ja, die waren
Solidarität.
deutlich stabiler als Fernando Caro, der sich mal wieder voll in die Nesseln gesetzt hat. Egal, was dieser Mann von sich gibt, ich kann nur den Kopf schütteln in jeder Situation. Der meinte, man sollte der Polizei da schon vertrauen.
Ach so, deswegen macht die Polizei das ja andernorts nicht. So,
Ja, und
das.
das war trotzdem nicht mal das peinlichste Statement zu dieser Situation an diesem Spieltag, denn der erste FC Köln hat sich auf Social Media dann noch peinlicher dazu geäußert und hat das Ganze nicht einfach verurteilt und gesagt, wir wollen da nachforschen, was da los ist. Es geht nicht, dass unsere Fans sowas erleiden, sondern hat so einen Infopost abgesetzt im Sinne von, ja, die Kölner Szene ist abgereist, weil aus ihrer Sicht zu heftige Kontrollen stattgefunden hätten. Nee, das hat nichts mit der Sichtweise zu tun. Das ist einfach null verhältnismäßig. Du hast es ja gerade verglichen mit einer Situation, wo es um deine gesundheitliche Unversehrtheit geht, wo du dich entblößt. Und ich würde sagen, da heiligt der Zweck die Mittel, wenn du mir mein Leben rettest und auf meine Gesundheit achtest. Please, dann ziehe ich mich aus, meinetwegen. Aber nicht, um in ein Fußballstadion zu kommen. Und das noch im
Nee,
Dezember.
garantiert
Guck mal
nicht.
bitte auf die Temperaturen.
Ja, das wäre für mich kein Argument, aber ja, das erschwert natürlich auch noch mal die
Na gut,
Prozedur.
im Sommer
So,
haben
da
wir ja
wollen
auch
wir
ein
uns
paar
erstmal.
Leute, aka Männer, die im Block auch
Ja.
freiwillig nackt rumlaufen fast.
Ja, oder der Schalke-Mann, der das bei der
Oh,
Aufstiegsfeier.
auch
Aber
nicht schon wieder dieses
er
Bild.
verfolgt mich, doch, er verfolgt mich ganz schlimm. Glaubst du denn, um das bisschen aufzulockern, dass da auch Peterwagen unterwegs waren, so bei der Polizei?
Ah, ihr müsst wissen, Marie hat dieses Wochenende ein neues Wort gelernt. Peterwagen relativ norddeutsche Bezeichnung für ein Polizeiauto. Und seitdem sagt Marie das rauf und runter, wie so ein Fünfjähriger, der ein neues Wort gelernt hat.
Ja, Lena und ich waren ein bisschen unterwegs, so im Norden. Wir haben einen Weihnachtsmarkt besucht zusammen. Wir haben viele Weihnachtsmärkte besucht zusammen. Und da haben wir das Wort ein bisschen aufgeschnappt. Und seitdem ist das hängen geblieben. Und ich habe mir den ganzen Tag überlegt, wie ich das in diese Podcast-Folge mit einbringen kann.
Ich habe es mir schon gedacht.
Deswegen, das musste ich hier haben. Ich habe übrigens in meinen Notizen zur Aufnahme extra bei dem Thema um Leverkusen und Köln rum das Wort Peterwagen dazugeschrieben, damit ich es nicht vergesse, weil mir das wichtig war, das hier zu erwähnen. Einfach um Lena zu nerven. Und ihr wisst es jetzt auch alle.
Super wichtig. Haben wir das auch abgehakt. Das bewahrt dich aber nicht davor, dass du über das 1:4 gegen die TSG sprechen musst vom HSV.
Nee, also das war, glaube ich, das Letzte, was ich jetzt wirklich zu lachen hatte in dieser Folge, außer vielleicht Schadenfreude, wenn wir nachher zu eurem Spiel kommen. Aber bei uns lief es halt auch nicht gut. Also wir haben so ein bisschen was versucht, gerade in der Startelf mit ein paar Änderungen. Unter anderem durfte Meffert seinen ersten Startelf-Einsatz feiern, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, was der Plan ist. Wir starten auch wieder mit Königsdörfer, wo ich dachte, darüber sind wir hinweggekommen, aber sind wir nicht. Und ich hatte ja eh nicht so eine große Hoffnung im Vorfeld, was auch die Tabelle so ein bisschen unterstützt hat. Und genauso wie wir es eigentlich befürchtet hatten, ging es auch los. So die erste Phase, da findet gar kein Abtasten statt und man merkt sofort, dass da die laufstärkste Mannschaft der Liga gegen die laufschwächste antritt. Und wir sind auf jeden Fall nicht die laufstärkste. Also man hat die ganze Zeit bei jedem Gegentor, und die gehen wir gleich durch, gemerkt, wie viel mehr Meter die Hoffenheimer bereit sind zu gehen und wie viel schneller die sind als unsere Verteidigung. Sodass bei jedem Gegentreffer eigentlich ein ausgezeichneter Verteidiger mal einen Bock schießen durfte. War anstrengend mit anzusehen, und beim ersten Gegentreffer, den Prömel macht, da war auf jeden Fall die Kommunikation zwischen Muheim und Turunariga scheiße im Endeffekt, und dass im Vorfeld überhaupt geflankt werden konnte, war eine Frechheit, weil Vieira sich dachte, ich stehe so weit weg wie menschenmöglich von meinem flankengebenden Gegenspieler. Also es war eine Einladung.
Fun Fact zu diesem Tor, ich habe eingeschaltet in die Konferenz bei Anpfiff und es wurde kurz vor Anpfiff Grischa Prömel eingeblendet und ich dachte noch so, ja, vielleicht, und habe laut gesagt in meiner Wohnung, alleine zu Hause, vorm Fernseher, mach mal was Cooles, und kurze Zeit später macht er das 1:0.
Ja, hat er leider gemacht, wir haben infolgedessen... Ja, er hat leider auf dich gehört. Wir haben infolgedessen nichts Cooles gemacht, außer dass die Fans natürlich abgeliefert haben wie sonst was. Ich glaube, 30.000 gehen.
Oh, dazu muss
ich
auch noch was sagen. Ja. In der Konferenz, der Kommentator hat sich wieder am Bock geschossen. Wirklich, kann
was
ich verstehen, wie man die Konsequenz nicht sehen kann oder die Verbindung ziehen kann zwischen Anstoßzeit und 15.000 HamburgerInnen in diesem Stadion, weil der einfach sowas gesagt hat wie knapp 15.000 Fans aus Hamburg mit dabei, das ist ja verrückt. Und ich dachte mir so, nee, das ist einfach nur das Resultat von einer fanfreundlichen Anstoßzeit Samstag 15:30. Wenn du das immer hinkriegen würdest und wir nicht diese Spieltagszerstückelung hätten, dann hättest du das häufiger in manchen Stadien, weil es Vereine gibt, die einfach so große Zugkraft haben, was Fans angeht. Guck dir allein die Ticketanfragen fürs Nordderby, für den Gästeblock bei Werder an. Ihr habt das ja auch bei fast jedem Auswärtsspiel.
Ja.
In Hoffenheim kannst du halt über den Gästeblock hinaus das Ding ein bisschen voller machen, weil Karten verfügbar sind. Und wenn diese Spiele häufiger zu so einer Uhrzeit wären, gäbe es auch gewiss andere Vereine und nicht nur den HSV, die mit so einer Stärke da auflaufen würden an Fans.
Das bestimmt, aber Stand jetzt führen wir die Auswärtsfahrertabelle an.
Ja, Glückwunsch, wir spielen auch noch in Hoffenheim.
Ja, auf jeden Fall, in Sinsheim passen, glaube ich, etwas über 30.000 Leute rein. Wir sind mit Minimum 15.000 dort angekommen, also 50-50 war schon vorhanden, und die können uns mal danken, es war mal ausverkauft. Also, gern geschehen. Ja, das war auch das Einzige, was wir so Gutes fabriziert haben in der ersten Hälfte. Denn die nächste wirklich nennenswerte Aktion, bis auf ein paar Konter, die leider kontinuierlich an Baumann scheitern, ist, dass Königsdörfer zum zweiten Mal, nachdem schon gepfiffen war, den Ball wegschießt und dafür gelb sieht in der 29. Danke, dafür, dass du alles bestätigst, was ich in den letzten Wochen über dich gesagt habe hier im Podcast. Da stimmt einiges nicht. Nicht nur spielerisch, sondern auch so vom Frustlevel und auch von der Körpersprache her. Und das muss anstrengend sein, wenn du aus einer relativ guten Phase kamst und dann das so leistungstechnisch bei dir runtergeht als Stürmer und du so viel Kritik kassierst, das verstehe ich. Aber das ist nicht der richtige Weg, dann da durch Frustaktion sich Luft zu machen, meiner Meinung
generell
nach.
Nicht.
Also, ja. Deswegen, die direkte Antwort kommt in Form von Kabak, der in der 31. sein Ding machen darf.
Das
regt mich auf, natürlich gegen uns. Natürlich, nachdem der nach Ewigkeiten wieder da ist, ich glaube, der hatte auch einen Kreuzbandriss oder so, ne? Also der war so lange weg, macht das erste Spiel wieder gegen uns, darf er einlochen und da haben wir wieder die Kombi von Torunariga und Muheim.
Sind wir jetzt beim Golf gelandet hier oder was? Es ist noch gar nicht richtig Winterpause, das mit den Alternativsportarten hat noch Zeit. Also ja, ich schaue schon ein bisschen Darts, aber du musst noch nicht mit Golf um die Ecke kommen.
Ein Netzen. So, ja. Ein Netzen durfte der Mann. So,
Grüß an Günther Muheim, Netzer.
Muheim, Torunariga, furchtbare Kombi da auf der Seite. Du hast halt gemerkt, wie sie mit diesem schnellen Spiel nicht umgehen konnten und wie zeitgleich, was mich mega aufgeregt hat, ich glaube, wir haben in der Verteidigung kein einziges Kopfballduell gewonnen. So, ich weiß, wir haben da nicht die größten Tiere hinten drin stehen, obwohl Torunariga und Vuskovic eigentlich schon geht, aber das kann ja nicht sein, dass du jedes einzelne Kopfballduell verkackst. Du weißt, sobald ein hoher Ball reinkommt, nicht unser. So, wenn Heuer den nicht hat, nicht unser. So.
Ich sag dir ehrlich, bei Werder fast ein ähnliches Bild. Der Einzige, der da gut pariert, ist halt Backhaus. Sonst, also ich sag ehrlich, wir kommen noch zu diesem Spiel, aber das hätte noch schlimmer ausgehen können.
Ja, bei uns ging es eigentlich, es gab hin und wieder mal so Nadelstiche, die man setzen konnte, weil wir halt natürlich voll auf Konter gegangen sind und die Konter wurden auch ausgespielt, dazu kommen wir in der zweiten Hälfte, besonders durch den eingewechselten Philipp, der für Guchulaischwili rein durfte, war eine goldrichtige Entscheidung auch hinten heraus, er macht ja auch später das Tor, damit kam so ein bisschen frischer Wind und man könnte von einer Mini Drangphase für so 9-10 Minuten sprechen, die aber leider in gar nichts resultiert, weil auch wenn wir vorne reinkamen, auch wenn die Hoffenheimer teilweise echt mutig aufgemacht haben und wir die Konter haben, unter anderem so ein Ding von Baldé, wo er durchmarschiert oder auch von Königsdörfer, alles scheitert daran, dass die Abschlüsse mega unkreativ und nicht gut platziert sind und Baumann sich wirklich nicht mal anstrengen muss dafür, um die rauszufischen. Also da weiß ich nicht, da fehlt so diese letzte Raffinesse, als hätte man alles dafür gegeben, sich irgendwie durchzukombinieren. Es klappt und dann ist jegliche Hirnzelle nicht mehr vorhanden und man bringt den einfach nur irgendwie drauf.
Überforderung. Da sind wir wieder beim Sturmproblem eigentlich.
Ja, gar nicht kontrolliert. Also das Vorfeld klappt, dass du gegen eine starke Mannschaft wie Hoffenheim dich nicht aufgibst und auf Konter setzt und die sogar kommen. Das ist ja eigentlich schon eine gute Errungenschaft als Aufsteiger, aber dass du leider vorne niemanden drin hast, der mal verwandelt oder den gefährlich aufs Tor bringt, das ist frustrierend. So,
was
und
meinst
das ist,
du, wie frustrierend war das für Glatze?
dem muss der Fuß doch zucken. Also der muss doch dabei sitzen und ach, weiß ich auch nicht. Ganz furchtbar. Und statt, dass wir dann eins machen, du weißt, wenn man vorne ganz gut dabei ist und es sich so ein bisschen anbahnt, dass man vielleicht eins macht, dann kassiert man eins. So, und hier dürfen wir die Seite wechseln, wer da im Vorfeld so ein bisschen für verantwortlich ist. Wir wechseln nämlich von links Muheim, Torunariga, die da etwas weniger für können, auf rechts, weil das Ding geht schon sehr auf Capaldos Kappe, der das Duell dagegen Lampard komplett verliert und am Ende taucht Lemperle ganz kurz vor Heuer Fernandes auf, der kann im 1 gegen 1 auch nicht mehr wirklich was machen. Also ich würde ihn aus der Verantwortung nehmen bei allen 4 Toren, weil
das ist halt wild, weil ich würde Ähnliches nachher wahrscheinlich mit Backhaus machen und das, obwohl du 4 Gegentore kassierst, das klingt ja als Torhüter erstmal nach einem gebrauchten Tag. Also als hättest du richtig reingeschissen. Aber wenn die 10 Leute vor dir auf dem Rasen einfach so beschissen sind, dann kannst du einfach oft auch nichts mehr machen.
Ja, eben. Und das war halt diese Situation, der konnte bei keinem Gegentor was machen. Und das ist noch frustrierender, weil du es halt immer an so einer kollektiv schlechten Leistung vom Vorfeld ausmachen kannst. So, wenn es denn an irgendeinem Individualfehler gelegen hätte, okay, ärgerlich. Aber Capaldo übergießt sich auch weiterhin nicht mit Ruhm, denn er bekommt für Meckern direkt daraufhin die Gelbe, weil er sagt, dass Lämperle ihn angeblich gefoult hat. So, ganz ehrlich, hol den Ball da aus dem Netz raus und spiel weiter. So, ist ärgerlich, ist scheiße, ist frustrierend, aber mach einfach. So,
Das Level
wir.
von
Ne
Genervtheit hatten wir da schon erreicht bei dir.
Ja, absolut. Ich bin so tief in meiner Couch versunken mit verschränkten Armen wie so ein bockiges Kleinkind. Und so habe ich mich auch gefühlt. Und so habe ich mich auch besonders gefühlt, weil nichts nach vorne bei uns irgendwie belohnt wurde. Und Aslani dann natürlich den Treffer in der 72. Da, das war für mich ein bisschen zu deutlich. Und das hier entsteht ja auch aus einem fatalen Fehler von Vuskovic heraus. Also ihm verspringt der Ball ja richtig, sodass Aslani durchmarschieren kann. Das war das Einzige, was das Tor für mich gerechtfertigt hat, weil sonst hätte ich gedacht, boah, vier Dinger ist richtig krass gerade. Das ist so, das ist einer zu viel für mein Wohlbefinden, wie dieses Spiel hätte laufen sollen nach Verlauf. Aber ja, bei muss er ausnutzen. Wenn dir der Ball so verspringt, ist klar, dass er den dann macht. Er taucht halt auch irgendwie paar Meter vor Heuer Fernandes auf, was soll der dann noch machen? Und am Ende haben wir ein bisschen Ergebniskorrektur, weil tatsächlich man Konter ein bisschen ausgespürt wird und Philipp den aufs Tor bringen kann, aber auch der Schuss ist eigentlich so scheiße und einfach
Baumann
nur
hat
so ein
eingeladen.
Gewaltding, ja, so ein Gewaltding auf Baumann drauf und wenn ihm das nicht unter der Achsel durchflutschen würde, was eigentlich nicht passieren dafür, für unsere Nummer
Unter der
1.
Achsel.
Ja, für Deutschlands Nummer 1. So. Dann geht der eigentlich auch nicht rein. Und dann, ja, kriegen wir am Ende noch den Elfer, weil da das Handspiel war, weil Burger, warum auch immer, während er liegt, bevor abgepfiffen war, den Ball schon in die Hand nimmt.
Ja,
So.
dumm.
Das.
Aber noch
Ja, da,
dümmer war die Umsetzung des Elfmeters.
ja, Philipp Ra rutscht halt komplett weg und schießt das Ding aus dem
Das ist halt
Stadion
so
raus.
symptomatisch so. Du hast kein Glück, der Tag ist eh schon scheiße und dann kommt auch noch Pech dazu.
Exakt, und genauso habe ich mich auch nach dem Spiel gefühlt, weil was willst du hier draus für ein Fazit ziehen, außer
Du kannst
gegen
halt nichts Gutes
eine.
mitnehmen
Nee?
aus solchen Partien. Du sitzt da einfach und denkst dir nur, was für eine Scheiße.
Nee, das Einzige, was ich mir auch dazu noch gedacht habe, ist, okay, ja, unsere Fans haben abgeliefert und es war schon cool mit anzusehen, dass wir wenigstens auch nach dem vierten Ding, nach jedem Frust, immer noch weiter gekämpft haben, ja, aber das ist halt auch so diese Minimalanforderung, die ich an die Mannschaft habe. So.
Ja, das muss eigentlich
Deswegen,
gegeben sein.
ja, das haben wir halt erfüllt. Es bleibt dabei, wir haben auswärts immer noch nicht getroffen, wirklich. Das können wir irgendwie einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob es beim nächsten Heimspiel besser wird, weil wir Eintracht Frankfurt empfangen. Und damit befinden wir uns wieder in dieser Tabellenecke, wo wir nur hinschielen können. Ich
Ja,
habe
und obwohl
keine
eure
Ahnung.
Heimspielbilanz ja eigentlich ganz gut ist, ist Frankfurt, glaube ich, auch nicht der einfachste Gegner. Wir können zwar darüber sprechen, dass die auch gerade nicht in der besten Form sind. Die haben ja auch, würde ich sagen, ähnlich zu euch und zu uns, also zu dem HSV und Werder Bremen, ein kleines Sturmproblem. Burkhardt ist ja immer noch verletzt, soweit ich weiß. Und die strugglen auch ein bisschen damit zu gucken, wie sie das unter einen Hut kriegen. Vor allem auch wegen dieser Mehrfachbelastung.
Ja, absolut. Also ich sehe eine Chance, dass man gerade mit dem Heimvorteil und dadurch, dass die im Sturm jetzt nicht so stark aufgestellt sind und dass Frankfurt halt auch nicht so laufbereit ist wie Hoffenheim, dass man da vielleicht, weiß ich nicht, sich ein Unentschieden oder so erkämpfen kann. Aber eigentlich sieht es so aus, als ob wir
Schwierig.
mit zwei Niederlagen in Folge in diese Pause gehen.
Also die haben fast doppelt so viele Tore geschossen in dieser Saison wie ihr. Also ihr steht, glaube ich, bei 15 Treffern, die bei 29. Die haben auch 29 kassiert, muss man dazu sagen, und damit mehr als ihr. Aber ich glaube schon, dass das kein Tag wird, an dem man Spaß hat im Volksparkstadion als HSV-Fan. Deswegen ich sage 2-0 Eintracht Frankfurt.
Boah, eigentlich, wenn ich jetzt nicht für uns wäre, würde ich da sogar mitgehen. Aber so sag ich, wir machen 1:1 da draus, nehmen einen Punkt mit und gehen glücklich in diese Pause. Aber ich glaube,
Uff.
von Glück können wir bei euch auch nicht sprechen, Lena.
Hör, wieso? Wir haben doch Leverkusen mit 1-0 geschlagen und sind jetzt Tabellendritte.
Ah, okay, ich habe was anderes mitbekommen.
Also ich würde gerne über dieses Spiel reden und über den Elfmeter von Larissa Mühlhaus statt über irgendwas anderes eigentlich. War doch super. Einfach durchgezogen, war kein einfaches Spiel, war bestimmt doch nicht super toll, das 1-0, aber die 3 Punkte mitgenommen und überwintern auf Rang 3. Und damit war es das von mir und Werder Bremen an dieser Stelle.
Ah, okay. Nein, so gerne ich diese Aufnahme beenden würde jetzt schon, weil gar kein Bock mehr, nachdem ich unser Spiel rekapitulieren lassen musste. Du musst auch dadurch.
Na gut, dann rekapitulieren wir auch noch mal kurz die Werder-Woche. Es wurde bekannt, dass Bittencourt uns im Sommer verlassen wird. Und ja, auch wenn er spielerisch nicht mehr die größte Rolle spielt, wenn nicht sogar fast gar keine, hat mich das schon ein bisschen getroffen, weil der schon auch für eine ganz lange Zeit für Werder Bremen stand und auch immer noch steht, in der ich einfach sehr aktiv mit diesem Verein zu tun hatte. Und deswegen ist er schon so ein Gesicht von Werder Bremen für mich. Und ich bin gespannt, wohin es ihn zieht.
Ich kann das verstehen, weil Leo Bittencourt sogar für mich durch diesen Podcast und dich und wie oft ich seinen Namen schon hören musste, total mit Werder assoziiert ist. Deswegen muss das als Fan noch mal härter sein, den gehen lassen zu müssen.
Ja, ich glaube halt, dass der vor allem auch charakterlich und wie man so schön sagt, für die Kabine ein ordentlicher Mehrwert ist, auch wenn er der ja auf dem Platz ja nicht mehr ist. Aber gut, so soll es sein. Ist ein Gehalt, was man einspart. Ich denke, das ist ein Move, der sein muss in der kapitalistischen Welt des Profifußballs, right?
Es klingt zumindest logisch, auch wenn es weh tut, und dann sollte man den Schritt gehen. Ist für ihn ja auch gut, wenn er dann vielleicht irgendwo landet, wo er Spielzeit bekommt und sich vielleicht noch mal für irgendwen empfehlen kann.
Ja, wahrscheinlich. Er ist in dieser Partie sogar auch eingewechselt worden, aber dazu später mehr. Wir gehen ins Stadion rein. Es gab statt Einlaufkindern diesmal RentnerInnen und ein paar Pflegekräfte. Das fand ich eine ganz coole Aktion, um so ein bisschen aufmerksam zu machen auf den Pflegenotstand, sowas wie Altersarmut und Einsamkeit im Alter. Das hat sich Werder eigentlich ganz nett ausgedacht, finde ich. Und die ganzen RentnerInnen wirkten auch sehr belustigt durch die Situation. Die haben sich alle durch die Bank weg ausführlich mit ihrem Spieler unterhalten, der sie mit ins Stadion genommen hat. Ich glaube, die hatten Spaß. Justin Ginmar musste manchmal ein bisschen lachen.
Ja, das ist voll süß. Glaubst du, jetzt haben wir noch eine Chance, vielleicht mal Einlaufrentner zu sein? Weil das
Oh ja.
Einlaufkindfenster haben wir ja leider verpasst.
Das
Aber
könnte unsere Chance
irgendwann,
sein. Wir werden
ja,
Einlaufrentner.
sehr gut.
Beim Nordderby dann in 40, 50 Jahren.
Stell dir vor, man wird dann so falsch eingeteilt. So, du auf die Hamburger
Nein!
Seite, ich bei euch. Gar kein Bock. Nee, dann tauschen wir heimlich durch.
Ich sehe dich schon, wie du dann so einläufst mit so einem Werderaner, der ist so 17 oder so, und du sagst so: Kennst du Uwe Seeler? Da
Nee,
sehe ich dich doch.
ich red ihm dann so lieb, aber ein bisschen schlecht zu. Ich sag, bist du nicht aufgeregt? Ist das hier nicht ganz schön viel Druck gerade für dich?
Du bist so eine freche Rentnerin, ich fühle schon. Gut. Es gab aber auch ein paar andere Situationen rund um die Partie, die ich vorher nochmal abgreifen möchte. Vor allem die Startelf. Mbangula und Ginmar rücken nämlich rein für Top und Puertas. Die bleiben erstmal auf der Bank sitzen. Das heißt, Gröll rückt quasi vorne rein, muss so den Stürmer geben, mangels Alternative. Und Friedel muss schon wieder auf hinten links ran. Und das habe ich schon wieder gar nicht gefühlt, genauso wie viele andere Werder-Fans. Da hat sich in der Partie dann auch nochmal eine Situation entwickelt, wo die Fragezeichen noch größer geworden sind, was Horst Steffen sich da hinten links eigentlich ausdenkt, was passieren soll. Ich hatte mich gefreut, dass ein Bangula reingerückt ist. Bei Ginmar war es irgendwie die logische Konsequenz als Belohnung fürs Nordderby. Aber ich hatte vor der Partie schon die klassische Sorge, die ich bei ihm häufiger habe. Wenn er durch Einwechslungen sich mal zeigen kann oder konnte bisher, dann hat er in der Partie, in der er dann mal mit einem Startelf-Einsatz belohnt worden ist, meistens nicht so viel zeigen können. Also war ich nicht so euphorisch, was das anging.
Verständlich, das ist ja auch eine Umgewöhnung. Also wenn du als Joker zündest, ist es noch mal was ganz anderes, über 90 oder halt von Anfang an da reinzugehen,
Ich habe aber das
weil
Gefühl,
ich
Ginmar sieht es nicht so, weil der ist ja auch immer voll verärgert, wenn er ausgewechselt wird oder so. Also das Anspruchsdenken bei ihm selbst ist, glaube ich, ein bisschen weiter entfernt von der Realität auf dem Rasen.
Ich muss sagen, bei diesem Verärgertsein, wenn man ausgewechselt wird, ich denke da so ein bisschen zwiegespalten drüber, weil einerseits nervt es natürlich von der Körpersprache her, wenn du siehst, dass ein Spieler da keinen Bock drauf hat und sich nicht einfach quasi dem Willen der Mannschaft und des Trainers dahingehend beugen kann. Aber andererseits verstehe ich das auch und ich finde es gut, dass manchmal Frust da ist, weil man dann ja einen anderen Anspruch an sich selber hat und einfach unzufrieden ist und sich nicht einfach denkt, ja, okay, jetzt habe ich quasi Feierabend, egal. entspannt in die Dusche oder einfach auf die Bank, sondern dass da noch, da ist dann halt so ein Feuer. Und deshalb kann ich das irgendwo verstehen.
Ich sehe den Punkt. Ich glaube, in der Häufigkeit wird das bei mir irgendwann zu so einem Frust darüber, dass ich das Gefühl habe, dass der Spieler einfach unreflektiert über seine Leistung ist. Weil es auch einfach Tage gibt, wo auch ein Justin Ginmar oder auch generell andere Spieler sich dann aufregen, obwohl wirklich für jeden ersichtlich die Leistung einfach nicht gereicht hat in der Partie.
Ja, das stimmt. Dann muss der Fokus des Aufregens auch auf der eigenen Leistung sein und nicht über das Auswechseln.
Ja gut, da haben wir ja dann keinen Untertitel für oder so, dass ich wüsste, worüber er sich jetzt aufregt.
Ja.
Über die Auswechslung oder über seine eigene Leistung. Über seine eigene Leistung kann er sich gerne aufregen, auch in dieser Partie leider. Wobei er eigentlich die wichtigsten Situationen hatte in der ersten Viertelstunde, aber dazu gleich mehr. Erstmal noch vorab, Turid Knag war als Expertin am Start, das hat mich sehr gefreut, die höre ich ja immer gerne. Und Fact vor dem Spiel, Stuttgart hatte bisher 9 Partien mehr gespielt in der Saison als Werder. Das heißt, ich hatte schon die Hoffnung, dass die ein bisschen müde sind wegen dieser Mehrfachbelastung. Aber Pustekuchen, können wir direkt abhaken. Gut, wir gehen ins Spiel rein. Ich habe schon angekündigt, die erste Chance in der 3. Minute entsteht, weil Schmid auf Ginmar spielt bei einem Umschaltmoment. Der Ball geht dann knapp daneben. Ginmar hat dann auch in der 9. Minute nochmal fast eine Doppelchance. Wagnermann muss Nübel da richtig unterstützen auf der Linie, um das zu klären. Das sind dann die wichtigsten Chancen in dieser Partie auf Werder-Seite, die man nennen kann. Die sind alle in der ersten Viertelstunde gewesen. Danach waren es nur noch so halbgare Sachen später. Ich habe mich auch einfach geärgert ein bisschen über diese Aufstellung. Also relativ früh war klar, dass Mbangula sehr viel laufen wird müssen, weil er immer wieder hinten mit reingerückt ist auf außen in dieser Viererkette, die dann zu einer Fünferkette wurde, damit Friedel innen ein bisschen unterstützen kann. Und das ist für mich einfach keine ideale Lösung, wenn du doch faktisch einen Linksverteidiger auf der Bank sitzen hast mit Schmidt. Und ich check den Plan von Steffen an dieser Stelle nicht, konnte mir auch irgendwie sonst niemand eine Erleuchtung geben, weil alle so ein bisschen Fragezeichen hatten, was das angeht.
Muss dann ja eigentlich mit irgendeiner Trainingsleistung zusammenhängen, oder? Also was anderes ist ja logisch nicht erklärbar.
Ja, da halt ein anderer Matchplan, aber ich check's nicht so ganz. Naja, wir müssen kurz über eine dumme gelbe Karte für Koulibaly reden, die wird im Spielverlauf hinten raus nämlich noch relevant. Er kriegt die in der ersten Hälfte schon vor der 15. Minute, weil er den Ball auf den Rasen fallen lässt im Feld, nachdem Stuttgart den Einwurf eigentlich schon ausführen wollte. Das ist halt vermeidbar und super blöd und vor allem als Innenverteidiger einfach mega scheiße, wenn du gelb vorbelastet bist. Ich würde aber eine Lanze brechen für ihn und sagen, der hat für sein Alter in dieser Saison Leistungen abgerufen. Da kann man auch mal verzeihen. Aber es wird schwierig, wenn wir über die 59. Minute nachher reden.
Ja, absolut. Und ich finde diese unnötigen gelben Karten für Meckern, für jetzt hier den Einwurf da hinauszögern, für Trikot ausziehen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Da werde ich richtig aggro, wenn ich das nur höre. das macht mich wütend, weil dann rächt es sich hin und wieder halt und spätestens, wenn du irgendwann die 5. gesammelt hast und bei ihm ja schon während des Spiels.
Ja, vor allem so früh. Also wenn Führich in 90+7 mit dem 4:0 sein Trikot auszieht, dann finde ich das immer noch unnötig und auch einfach nicht cool, weil Männer das einfach gängigerweise tun, weil sie denken, sie können so, brauche ich nicht. Aber dann ist es halt nicht mehr so dämlich, wie Anfang des Spiels sich eine Gelbe zu holen.
Ja, einfach kontextabhängig.
Wir haben vorhin schon über Anstoßzeiten geredet und das positiv benannt mit dem 15:30-Spiel bei euch. Bei uns war das eher andersrum. Es gab in der 15. Minute dann Wechselgesang für die Thematik Scheiß DFL, den ich unterstützen kann, weil diese Spieltagsansetzung für Sonntagabend einfach bodenlos ist bei der Distanz, die zwischen Bremen und Stuttgart liegt. Also mein Beileid an alle Auswärtsfans, die einen Urlaubstag verbrauchen mussten für den Montag, damit sie noch irgendwie nach Hause kommen.
Ja, das tut einem voll leid. Und dann möchte man immer noch diese Fankultur angeblich am Leben halten und feiert die so ab andernorts, aber wirklich dafür eingesetzt wird sich halt nicht. Aber die Bilder teilt dann trotzdem jeder gerne von den krassen Choreos und den Kurven.
Das ist ja sogar in so Werbespots drin von DFB und DFL persönlich. So irgendwie, was war das, 50 Jahre DFB oder so? Da sind einfach Videos drin von Fans mit Pyro und so.
Ja, das ist
einfach
halt diese
unangenehm.
Doppelmoral. Wir hatten doch schon mal geredet über diese Leute im Stadion, die die Pyro, wenn du mit denen drüber diskutierst, verteufeln. Aber das
Aber
sind dann die
sofort Handy
ersten, die ihr
raus.
Handy. Ja, direkt Handy und auch noch Handy mit Klapphülle. 100%. Nichts dagegen, aber das, dann
Ja.
hast du schon ein gewisses Alter, wenn du das benutzt.
Ja, no shame, aber eigentlich schon, Leute, wenn ihr Klapphülle benutzt. Schwierig. Gut. Schwierig war auch die 23. Minute, denn da sah es zum ersten Mal danach aus, dass Werder in Rückstand gerät, weil Undav das 0:1 vermeintlich erzielt. Der Jubel war relativ verhalten, weil er da schon vermutet hat, dass es sich um eine Abseitsposition handelt. Entstanden ist der ganze Angriff durch einen Ballverlust. Das war sehr symptomatisch irgendwie für die Partie. Sehr viele Ballverluste, vor allem auf Werder-Seite. Es war ziemliches Glück, dass das nicht gezählt hat. Das Abseits wird auch immer noch hart diskutiert. Manche behaupten, an dieser Grafik sei was falsch, weil der falsche Spieler als Referenz genommen worden ist. Ich habe gar keinen Bock mehr, über Abseits zu diskutieren. Und vor allem in einer Partie, wo dann noch vier weitere reguläre Tore fallen, ist es wirklich vernachlässigbar an dieser Stelle.
Ja, ob das Ding jetzt 4 oder 5-0 ausgeht, macht den Bock jetzt auch nicht mehr fett. So,
Naja,
das Kind ist
schon.
in den Brunnen
Für die
gefallen.
Bilanz am
Doch.
Ende.
Nee.
Na gut. Undav testet Backhaus aber weiter, auch in der 36. nach einem Eckball. Danach fordert er ihn erneut am langen Pfosten gegen Karasor. Bei Karasor auch einfach hier nochmal der Hinweis, falls noch unbekannt, googelt einfach mal Karasor und Ibiza, immer hilfreiche Analyse.
Ja, hilft ihnen charakterlich einzuordnen.
Yes. Gut, dann gehen wir rein in die Torparade. Es ist die
Ja,
40.
bitte.
Minute. Elchanouch mit dem 0:1. Ist ein Kopfball nach einer Flanke von Leveling. Leveling übrigens an drei Treffern in dieser Partie beteiligt. Der hat mich richtig genervt. Es ist Friedel, der da etwas schwach aussieht, weil er nicht so richtig ins Kopfballduell kommt. Und das liegt an einer echt nicht klaren Zuteilung hinten, weil er eigentlich noch Fokus auf Undav hatte, soweit ich das gesehen habe. Also die Zuteilung war dann nicht ganz klar. Er musste dann switchen und sich dann doch noch um El-Khanou kümmern und konnte das 1:0 für Stuttgart dann einfach nicht mehr verhindern. Sieht blöd aus. Es hat sich aber angedeutet. Also es ist jetzt nicht so, dass das aus dem Nichts kam nach 40 Minuten.
Nee, da sprechen auch so ein bisschen die X-Goals und so weiter für, dass sich das angekündigt hat. Man könnte behaupten, es ist ein taktisch oder ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeitpause.
Das kannst du dann vor allem für das 2:0 für Stuttgart sagen. Das war ein Schuss, den kann ich gar nicht beschreiben. Das war ein absoluter Sonntagsschuss. 122 km/h hatte der drauf. Und es war damit der viertschnellste Schuss der Saison, den Leveling da einfach mal so aus dem Ärmel schüttet. Aus locker 25 bis 30 Metern vorm Tor. Perfekt, da kannst du den halt nicht treffen.
Ja, da macht Backhaus halt auch nix. So, was willst du
Ja,
da
da siehst
machen,
du
wenn
aber auch
das so?
scheiße aus als Torhüter, wenn der mit 122 km/h kommt. Was willst du noch machen?
Ja, eben, dass da jeder, der sich auskennt, würde dem Torwart dann aber auch keine Schuld mehr daran geben. Was, da siehst du halt einfach blöd aus.
Das stimmt. Ja, der Doppelschlag vor der Halbzeit war dann auf jeden Fall unpraktisch, würde ich mal sagen. Ich hatte da noch die Hoffnung, dass Werder ein bisschen reagiert nach der Pause. Es war halt ärgerlich, weil du zu Beginn die eigenen Chancen hast liegen lassen. Also das Spiel hätte vielleicht nicht einen komplett anderen Turn genommen, aber es wäre enger geworden, wenn du in den ersten 15 Minuten einen Treffer hättest setzen können. Dann hättest du zumindest einen anderen Ton gesetzt für die Partie. Aber statt dass man da halt getroffen hat, hat man den Gegner immer besser reinkommen lassen. Das waren ja gute 15 Minuten und dann haben sie komplett das Spielen eingestellt. Du konntest halt zusehen, wie
Ja.
Stuttgart wirklich Sekunde für Sekunde immer besser wurde.
Absolut. Und ich hatte so beim Zuschauen einfach das Gefühl, dass Mbangula gar nicht mitspielt. Also
Ja,
keine Ahnung, ich weiß,
leider.
da ist offensiv nichts passiert, aber ich habe mich zwischendrin gewundert und nochmal nachgeguckt, explizit, ob er noch drin ist.
Ja, ist er. Es gab nämlich auch zur Halbzeit keine Wechsel. Es musste dann aber faktisch gewechselt werden in der 57. Starkkampf für Friedel, weil der sich an der Schulter sehr unglücklich verletzt hat beim Fallen. Das heißt, die Kapitänsbinde geht über an Stay. Friedel musste runter. Und da waren die Fragezeichen dann nur noch größer, weil ich nicht verstanden habe, warum man dann Niklas Stark einwechselt, wenn der Spieler, der schon positionsfremd auf links gespielt hat, ausfällt und raus muss, dann bring doch einen Linksverteidiger.
Ja, also
Warum?
dann muss es ja irgendwie eine Trainingsleistung sein. So, was kannst du ja nicht
Ich check das
verargumentieren.
nicht.
Das ist ja.
Aber ich habe dann auch nicht viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wer jetzt auf links geht, ob Stark oder Koulibaly, weil das hat sich dann auch erledigt, denn Koulibaly bekommt dann ja kurze Zeit später gelb-rot, weil er eben zu spät kommt im Nachsetzen gegen Karasor. Da hätte er nochmal richtig draufhalten können. Aber muss dann halt leider vom Platz.
Und ja, dann Koulibaly dachte sich so, ich soll auf. Koulibaly dachte sich so, ich muss auf links. Nee, ich mache hier gar nichts. So, ich mache jetzt Feierabend. Ja, tschüss, Wochenende. Heißt es hier.
Ja, es war belastend. Dann waren wir auch noch in Unterzahl. Stuttgart hat aktiv am dritten Tor gearbeitet. Da hat auch nicht geholfen, dass in der 64. Topp und Schmidt dann in die Partie kommen. Endlich Linksverteidiger auf dem Rasen. Grüll und Mbangula gehen runter. Zu Recht. Also ich habe mich wirklich gefragt, und ich weiß, dass es faktisch nicht stimmt, aber in meiner subjektiven Wahrnehmung habe ich kein gutes Spiel von Grüll gesehen in dieser Saison. Und ich weiß, dass er schon getroffen hat in dieser Saison. Aber wir hatten schon mal hier das Thema in einer der Partien, in der er getroffen hat, dass halt das Einzige, was ihn davor rettet, dass ich hier darüber rede, dass ich ihn schlecht fand, der Treffer ist. Diese Kosmetik in der Bilanz, wenn du dann getroffen hast, dass man nicht mehr so viel sagen kann. Aber ich habe das Gefühl, ich habe noch kein gutes Grüll-Spiel diese Saison gesehen.
Ja, ich checke, und dieses Spiel hat er ja gar kein Argument dafür geliefert, um sich da rauszureden.
Nee, da auf jeden Fall nicht.
Aber zu dem Wechsel ganz kurz, um deinen kompletten Fluss zu unterbrechen. Ich habe heute Nacht von Kike Top geträumt.
Oh nein.
Das fällt mir gerade ein, wo wir hinreden. Es ist nichts Spezielles passiert. Kennst du das, wenn einfach so bekannte Menschen in deinem Traum auftauchen als quasi Hintergrunddarsteller? Einer davon war einfach Kike Top. Der ist so durchs Bild gelaufen quasi. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass er das war. Kurze Anekdote, sehr wichtig für den Spielverlauf.
Wunderbare Erkenntnis an dieser Stelle. ja, in deinem Traum war er bestimmt aktiv unterwegs, in der Partie jetzt eher nicht so. Das lag aber auch daran, dass Stuttgart hier weiterhin die Oberhand hatte. Hartmann hat noch ein paar Situationen. In der ersten Halbzeit gab es auch eine, die habe ich jetzt nicht genannt, aber da hat es mich auch schon genervt. Da hat er einen Freistoß nicht gegeben, den er eigentlich hätte geben müssen, finde ich. Dafür gibt er dann einen, der nicht hätte sein müssen, in meinen Augen, in der zweiten Hälfte für Stuttgart, weil jemand den Fuß von hinten dazwischen schiebt, als Top gerade einen Pass spielen will. Also er sieht wirklich gar nicht, dass hinter ihm der Stuttgarter auftaucht. Er will einen Pass spielen, holt mit dem rechten Bein aus, um zu passen. Und in dem Moment, kurz bevor er beim Ball ist, schiebt der Stuttgarter einfach so seine Fußspitze dazwischen, fällt hin und sagt, oh nein, ich wurde getroffen. Und dann gibt es dafür einen Freistoß.
Okay, ja gut, aber vielleicht für Schiri auch schwer zu sehen. Kommt drauf an, wie er stand. So dann, aber
ich glaube,
ja.
Er stand relativ gut seitlich dazu. Er hat gesehen, dass der von hinten kommt und Kike Top das gar nicht hätte sehen können, dass der ankommt. Ich gehe davon aus, dass du mit Stuttgarter Brille da sitzen kannst und sagen kannst, ah, clever gemacht. Aber ich finde es einfach lächerlich.
Ja, wenn das nicht jemand von deinem eigenen Verein abzieht, bisschen peinlich.
Absolut. Wir machen die Wechselfenster komplett. Bittencourt habe ich ja schon angekündigt. Und Puertas kommen in die Partie. Dafür gehen Lien und Jinma raus. Jinma, der sich wieder aufregt. Ich hoffe mal über seine eigene Leistung statt über die Auswechslung. Er hat ein bisschen so einen Vibe gegeben wie so ein bockiges Kind. Ich hoffe, seine eigene Chancenverwertung ist ihm bewusst. Die Bank ist dann die Leidtragende. Da wird dann einmal gegengehauen.
Na gut, dann war er so bockig wie wir wahrscheinlich beide auf dem Sofa, während wir unsere jeweiligen Spiele geschaut haben.
Ja, spätestens in der 79. war ich dann auch bockig. Da erzielt Undorf das 0:3 nach einem weiten Einwurf und einer Hereingabe von Leveling, der mal wieder beteiligt ist an diesem Treffer. Sugawara sieht da gegen Leveling echt ein bisschen mies aus, leider. Wer da versucht, dann anschließend noch ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben, schafft es aber selbst eigentlich kaum. Da war die Auswechslung von Leveling eigentlich effektiver für unser Defensivspiel als unsere eigenen Versuche. Ich war froh, dass der dann runter war. Ohne Backhaus stünde es dann nämlich eigentlich schon 0:5 zu dem Zeitpunkt, weil wer da wirklich kaum noch nach vorne kommt. Die 7 Minuten Nachspielzeit fühlen sich dann auch irgendwie wie Hohn an in so einer Partie. Ja, ich weiß, die Friedel-Schulterverletzung hat einiges an Zeit gekostet, aber bei so einem Spielstand haben die 7 Minuten eigentlich nur bewirkt, dass Führig in der 97. Minute uns dann noch das 0:4 reindrückt und damit ist das Ding dann auch durch.
Ja, wenn es eine Minute weniger gewesen wäre, würden wir hier nur über 3 Gegentore sprechen. Aber es sind 4, natürlich zu meiner Belustigung, und es kann halt nicht jeder gegen Stuttgart gewinnen. Ist schwierig.
Ich habe eigentlich kein Fazit aus diesem Spiel, was ich ziehen kann, was irgendwie positiv wäre. Ich habe nichts, was ich mitnehme. Ich habe eigentlich nur Fragezeichen und Frust an dieser Stelle. Das rot gesperrte, der rot gesperrte Koulibaly bedeutet dann für unsere Partie gegen Augsburg, wenn fit, dass Friedl in die Innenverteidigung rückt und vielleicht mal Schmidt auf links. Obwohl der sich mit seiner Leistung jetzt auch nicht unbedingt beworben hat, wenn Steffen ihn eh schon nicht unbedingt gerne von Anfang an spielen lässt. Ich habe keine Ahnung, wie das laufen soll in Augsburg. Und ich habe auch echt nicht so viel Bock. Also die haben zwar gegen Stuttgart verloren mit einem 0-1, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in irgendeiner Form sind, dass ich da guten Gewissens sagen kann, easy machen wir. Ich habe Sorge, dass das richtig unangenehm wird und ein richtiges Scheißspiel. Ich tippe ein 0-0.
Ich hätte 1-1 gesagt, aber unentschieden fühle ich auch irgendwie gerade mit Augsburgs komischem Treterfußball. Also ich glaube, das wird richtig ätzend anzugucken. Gar kein Fest für keine Seite.
Nee, ein einziges Fest wird es aber für euch, denn Werder und auch der HSV spielen schon am Samstag in der Konferenz. Das heißt, ihr bekommt schon am Samstagabend die letzte Folge 2025 von Woran hat's gelegen. Dann verabschieden wir uns in eine Winterpause und sprechen uns dann nach der ersten Partie im neuen Jahr wieder.
Genau. Ihr hört dann mehr von uns direkt nach den Spielen eigentlich fast. Also freut euch auf Emotion hautnah. Und wir hören uns am Samstag wieder. Ich sag tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.